es war nicht einfach, aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich kann so dieses Loslassen an sich fällt mir gar nicht so schwer. Was für mich mehr so das Ding war, war dann eine richtige Struktur zu geben. Also ich glaube, ich habe am Anfang sogar zu viel losgelassen. Also ich habe am Anfang dazu tendiert, erstmal die Leute einfach ins kalte Wasser zu schmeißen, mal zu gucken, wie können die schwimmen. Und dann, das war manchmal dann zu viel, habe ich dann gemerkt. Und dann habe ich gemerkt, du musst halt schon gescheite Strukturen dann dafür aufbauen. Und je junioriger die Leute halt sind, möglich nochmal, also umso bessere Strukturen aufbauen.
Wenn wir im Digital Marketing unterwegs sind, dann müssen wir nicht nur die ganzen Tools und Trends und Tipps und Trala und so weiter kennen, sondern wir müssen uns auch selber gut organisieren können, um Schritt zu halten. Und genau darum geht es heute. Wie ist es denn eigentlich so, wenn ich im Digital Marketing zum Beispiel als Agentur unterwegs bin? So, was sind so Dinge, die gut funktionieren? Was sind Dinge, die gar nicht klappen? Davon wollen wir was lernen, oder Patrick?
Ja, wir brauchen doch diese heißen Herdplattenerfahrungen von unserer Community, um daraus entsprechend zu lernen. Wir brauchen natürlich auch die heiße Herdplatte, weil sonst lernen wir es ja nicht. Aber umso fantastischer an Katrin Edelhoff. Schön, dass wir dich heute begrüßen dürfen. Mal wieder auch natürlich Wiederholungstrainerin und Co-Referentin bei 121 Watt. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Für die, die ich frecherweise noch nicht kenne. Wer bist du? Was machst du? Warum liebst du, was du tust? Und genau darum geht es ja auch heute.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Freut mich, euch wieder zu sehen. Ich kann mich ja kurz vorstellen. Ich bin Ann-Kathrin. Ich mache Paid Ads seit ungefähr 9 Jahren. Ich habe tatsächlich bei Bosch damals angefangen. Ich komme nämlich aus dem Schwabenländle. Und wenn man in Schwabenländle was werden will, dann geht man zum Bosch oder zum Daimler. Mir war das dann aber so ein bisschen zu konzernig. Und deswegen bin ich dann zu Meta, dem anderen Konzern, nach Dublin gegangen. Der ist natürlich ein bisschen mehr Startup-mäßig, das Scale-up-mäßig ausgerichtet. Und habe da dann den Dachmarkt für Agenturen mit aufgebaut und habe mir dann so nach ein paar Jahren gedacht, das kann ich eigentlich auch selber machen. Und dann habe ich Scribe gegründet. Und wir sind eine Performance-Advertising-Agentur für, Überraschung, Paid Social. Das heißt, wir machen wirklich nur Meta, TikTok, teilweise auch Snapchat und Pinterest, arbeiten mit E-Commerces zusammen und helfen denen, den Umsatz effizient zu wachsen oder effizient Neukunden zu gewinnen. Arbeiten zum Beispiel zusammen mit MyBags, mit Formiskin, mit Ehrlich Textil, mit Saintsass, Just Spices, also ein guter Blumenstrauß, alles, was man online so kaufen kann.
Sehr schön. Und jetzt du sprichst immer von wir, du bist ja nicht alleine. Wir sprechen ja heute so, du lässt uns so ein bisschen mitgucken, was so die letzten Jahre, was du so erlebt hast als Agenturgründerin, was so Dinge sind, die vielleicht andere lernen können, die heißen Herdplatten, die der Patrick gerade hatte. Erzähl mal so ein bisschen, wenn du von wir sprichst, wer seid denn ihr?
Wir sind ich und mein Team und wir sind mittlerweile je nach Zielart 6 bis 7 Leute. Eine Mischung aus Vollzeitkräften, also die meisten sind bei uns Vollzeit angestellt. Dann haben wir noch eine Mutter, die gerade in Elternzeit, in Elternzeit war und jetzt eben wiedergekommen ist und noch eine Werkstudentin. Sind jetzt so ungefähr auf 7 Leute gewachsen.
Und erzähl mal so ein bisschen, wie war denn so die Entwicklung von Ann-Kathrin alleine? Ich glaube, das ist für viele so das erste große Fragezeichen. So, wann stellt man die erste Mitarbeitende ein?
Oh, ist eine gute Frage. Da müssen wir mal so zurückrechnen. Also, wie ich gestartet habe tatsächlich, ist, dass ich habe ja bei Meta gekündigt. Und dann habe ich aber mit dem lieben Flo von Let's Venture nämlich ganz lange zusammengearbeitet, beziehungsweise in seinem Team als Freelancerin und hatte dann so meine ersten großen Kunden. Und der Deal war, weil Flo einfach ein richtig cooler Mensch ist, du kannst deine eigene Agentur aufbauen, wenn du bei uns Freelance machst. Und ein krasser Deal. Ich finde, das muss man erst irgendwie auch so machen. Ja, also von dem her ein cooler Typ. Und dann hatte ich eben bei ihm lange Kunden betreut und natürlich auch noch super viel so mitgenommen. Und dann eben nach und nach so meine eigenen Kunden ausgebaut und irgendwann halt ganz bei ihm aufgehört. Und dann habe ich, glaube ich, ich glaube, vor 3 oder 3,5 Jahren, also ungefähr ein Jahr nach der Kündigung, habe ich die erste Mitarbeiterin eingestellt. Genau. Ja, und dann ging das halt irgendwie so weiter. Dann habe ich halt immer mehr Leute angestellt. Und die wo wir jetzt stehen. Es sind auch leider zwischendurch welche wieder gegangen. Oder eine ist in Elternzeit gegangen. Also es gab so ein bisschen Fluktuation, aber zum Glück nicht viel.
Und wenn du dich jetzt mal reflektierst und auch dich mit anderen unterhältst, welche Eigenschaften haben dir geholfen, diesen Schritt überhaupt zu gehen, also zu kündigen? Dann hast du natürlich auch so ein bisschen diesen doppelten Boden, auch mit dieser tollen Kollaboration mit Flo, Grüße gehen raus. Aber welche Kerneigenschaften deiner selbst haben dir dieses Selbstbewusstseins gegeben, diesen Schritt zu gehen, zu wagen? Es ist ja auch viel Mut dabei.
Also wahrscheinlich, ich bin halt so ein Macher. Also ich setze einfach ganz gerne so Sachen um. Ich überlege mir halt, okay, was könnte ich machen, um in diese Richtung zu kommen? Keine Ahnung, was funktioniert, aber das ist einfach mal. Und wahrscheinlich auch eine große Portion Naivität.
Also, ja, das ist ja auch ein Spagat, ne? Weil du sprichst ja von Konzernen und deren Geschwindigkeiten oder auch Nicht-Geschwindigkeiten. Aber sie stehen ja auch oft für Sicherheit. Ja. Das ist ja auch mittlerweile ein bisschen in Frage zu stellen, natürlich, ne? Wenn man so die Schlagzeilen verfolgt. Trotzdem ist es ja oft assoziiert, ich gehe in einen Konzern lieber. Da habe ich dann zwar nur eine Nummer, aber ich habe auch die Sicherheit und kann auch Familie gründen. Das schwingt ja alles da so mit. Eigentlich hast du dich ja von dem Weg der Sicherheit in die bewusste Unsicherheit dann entschieden. Das ist ja schon krass und bedarf ja eines gewissen Typs. oder war es auch für dich einfach, okay, auch gerade eine Kollaboration wie mit Flo dann, der Markt ist groß genug und ich kann für mich dort mich jetzt einfach mal entfalten?
Ja, also ich glaube, der Sprung war für mich nicht so schwer wie für andere, die, mein Mann hat zum Beispiel einfach gekündigt und dann in E-Commerce gegründet, das heißt, er hatte gar kein Einkommen zum Start, das war für mich ja nicht so. Und von dem her habe ich jetzt am Anfang schon eine gewisse Sicherheit gehabt, also auf dem Blatt Papier zwar nicht, aber ich war mir eigentlich sicher, dass so der Deal funktionieren wird und das hat er eben auch. Trotzdem ist es natürlich eine größere Unsicherheit. Ich hatte aber ehrlich gesagt einfach so ein bisschen ein Urvertrauen, dass es halt funktioniert und ganz ehrlich, wenn man sich mal gerade den Markt draußen anguckt, so viel mehr Sicherheit hast du halt in einem Konzern auch nicht wirklich.
Richtig. Ja, absolut.
Ja. Und was mich halt schon immer so getrieben hat, ich wollte einfach was bewegen. Also ich habe halt bei Meta gemerkt, ich finde es voll cool, in dem Bereich zu arbeiten und E-Com ist richtig spannend und die Startup-Welt ist spannend und habe halt auch dann versucht, meine Kunden entsprechend zu beraten und so, aber habe halt einfach gemerkt, boah, du hast halt nicht den Impact, den du eigentlich haben könntest, weil du sagst halt was und am Ende setzen die es trotzdem nicht um und ich wollte dann halt einfach im Ad-Account arbeiten und ja, es ist halt einfach geil, diese Mischung aus Daten und Creatives zu haben. Ja, also banal cool. Halt klingt. Das ist das, was mir Bock macht und was mich auch irgendwie antreibt, da eben was umzusetzen und wirklich einen Impact bei den Kunden von uns zu haben.
Wenn du so ein bisschen zurückschaust, was waren denn so die größten Erfolgshebel? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich bin angestellt und ich würde gern, was waren so die Dinge, wo du gesagt hast, das hat im Nachhinein echt gut funktioniert, weil ich mich getraut habe, weil ich es gemacht habe?
Boah, gute Frage. Also was ich oft so sehe, ist, dass Leute, die sich selbstständig machen, die machen sich ultra den Kopf, so was machen sie ganz genau, wie sieht konkret das Angebot aus, die arbeiten irgendwie eine heftige Webseite aus und so weiter, bevor sie eigentlich überhaupt starten und bevor sie auf jemals mit einem Kunden gesprochen haben. Und was ich halt gemacht habe, ich habe ehrlich gesagt einfach alles angenommen, was kam. Ich habe einfach alles gemacht, was reinkam und mir irgendwie Geld gebracht hat. Und so habe ich halt gelernt. Also, ne, so, ich habe halt alles gemacht, dadurch habe ich voll viele verschiedene, also alles im Meta als Bereich, ne? Dadurch habe ich halt voll viele verschiedene Bereiche gesehen. Ich habe auch am Anfang zum Beispiel für Coaches Meta-Ads gemacht. Das machen wir jetzt gar nicht mehr. Und habe mir dann einen Namen gemacht und mich nach und nach dann erst spezialisiert. Und jetzt sind wir voll spezialisiert, auch schon seit einigen Jahren, aber das war natürlich am Anfang noch nicht so. Und ich glaube, da darf man nicht so die Scheu davor haben, dass man sagt, hey, aber ich möchte genau auf diese Art und Weise arbeiten, weil ganz ehrlich, vielleicht wollen es die Kunden halt nicht. Und du musst denen halt einfach was geben, was sie aktuell jetzt kaufen.
Ja,
doch, ehrlich gesagt,
ich finde das immer ein bisschen...
Ja.
Also gerade zu Beginn der Selbstständigkeiten da draußen, das würde ich ganz oft, dass die Leute auch dann wieder natürlich aus dem Sicherheitsaspekt erstmal zu allen Anfragen ja sagen, was dann später oft auf die Füße fällt, weil es dann oft dann auch Kontakte sind, die mehr als den kleinen Finger wollen. Ich verrechne mich mit meine Zeit gegen Geld, gehe dann doch auch die extra Meile, bin dann plötzlich wieder viel zu günstig.
Ja.
Konntest du das schon eher minimieren, auch durch die Zusammenarbeit dann mit der Agentur, für die du auch als Freelancerin gearbeitet hast? Oder wie hast du das für dich dann tatsächlich entdecken können, bei diesen Spagat zu schaffen?
Ja, also ich war am Anfang viel günstiger. Aber ich wirklich ja nicht, oder? Ja, oder? Also man so fängt man halt an. Da darf man sich auch nicht zu schade sein, wenn man noch keinen Namen hat. Wie soll man, also warum sollten die Leute einem auch mehr zahlen?
Verstehe.
Was war jetzt gerade nochmal die Frage? Ob ich das für mich am Anfang minimieren konnte, ne?
Ja, genau.
Wahrscheinlich schon. Also ich habe halt nicht so Google Ads oder so gemacht. Na, also ich bin halt wirklich immer nur in dieser Meta-Nische geblieben. Mhm. Und da hatte natürlich jetzt nicht die Mut, wirklich komplett alles anzunehmen. Also wenn halt jemand gesagt hat, mach mir für 100 Euro im Monat den ganzen Account, dann habe ich es natürlich nicht gemacht.
Ja, verstehe.
Aber mein erster Kunde hat mir 500 Euro im Monat gegeben.
Ja, klar.
Auch schon extrem wenig war. So.
Ja.
Also, und so entwickelt man dann seinen Preis und eben natürlich auch die Dienstleistung vor allem nach und nach weiter.
Ja, aber das finde ich jetzt gerade schon mal einen wichtigen Punkt, Sarah, das rauszuarbeiten, weil ich glaube, viele sagen dann doch eher ja zum Bauchladen, so von wegen, ja komm, dann mache ich halt auch Google Ads für dich, sondern diese sehr, das ist ja auch wieder Mut, nein, ich habe genau dieses eine spitze Produkt, das ich anbiete, weil ich mich so positionieren möchte, weil das sehe ich immer ganz oft an, Katrin, Sarah, dass wir dann doch eher breiter rausgehen, man sich gar nicht dadurch gut positionieren kann, sondern so eine klare Positionierung finde ich dort extrem wichtig.
Ja, das stimmt, ja. Ich habe das tatsächlich erst gefunden. Also ich bin ja raus aus dem Marketing, aus der Festanstellung und war damals spezialisiert, so klassisch T-shaped auf Content Marketing und Webanalyse, habe aber auch die SEA-Agentur bei uns gechallenged und betreut damals im Unternehmen. Und meiner allerersten Kunden habe ich tatsächlich noch Google Ads mitgemacht. Für einen allerersten. Also das
krass. Ja, verstehe.
Ich habe eine ähnliche Devise wie Ann-Kathrin, so nimm, was du kriegen kannst, was gut bezahlt. Also ich habe damals schon auch gesagt, sorry, nein, das ist zu günstig. Aber habe da mich erst gefunden. Also ich bin so ein bisschen anders rangegangen tatsächlich und habe dann mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal. Ich habe auch immer klar gesagt, wo meine Expertise endet bei Google Ads. Ich habe gesagt, für den Start können wir mal zusammen einsteigen und dann holen wir jemanden dazu, wenn das Setup da ist. Und für mich war da der erste Findungsprozess. Das ist auch immer noch, finde ich, jetzt, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Ich habe immer noch viele Anfragen, die nicht passen, immer mal wieder. Also durch das, dass ich ja sehr strategisch arbeite im Content-Marketing, kriege ich häufig die Frage, produzierst du Content? Und da ist auch ein ganz klares Nein. Also Content, du kriegst keine Blogartikel von mir. Aber die Leute tun sich immer schwer, nach wie vor, zumindest bei mir noch, von außen genau zu verstehen, was kriege ich da denn eigentlich? Da brauchst du dann schon immer noch einen kurzen Call dazu, um zu sagen, okay, pass auf, so sieht die Zusammenarbeit aus.
Ja, ja. Ann-Kathrin, Sarah und ich decke es mal einfach auf, Sarah, wir coachen uns auch ganz gerne immer gegenseitig oder reflektieren uns, ne? So, hey, ne, Sarah, wie würdest du das machen? Hey, Patrick, ne, ich habe hier gerade was, wie würdest du das angehen? Ich finde, das hilft ungemein, sich auch mal so reflektieren zu können, nicht nur selber, sondern auch reflektieren zu lassen. Nimmst du das für dich in Anspruch? Also diese Art der Reflexion oder lässt du dich irgendwie begleiten, coachen von jemandem, der recht unbefangen ist, um dir da nochmal so eine weitere Perspektive geben zu können?
Ja, das hat sich bei mir tatsächlich auch ziemlich entwickelt, so in den 5 Jahren sind es jetzt ungefähr. Also am Anfang habe ich natürlich ultra viel auch von Flo mitgenommen. Also Flo war echt ein krasser Mentor für mich und ist auch immer noch. Dann habe ich mit einer anderen Agentur auch lange zusammengearbeitet, mit dem wir auch immer fast jeden Monat mal ein Check-in hatten, wo man sich halt einfach so teilt, okay, was funktioniert nicht so gut. Und jetzt habe ich seit, ich glaube, einem Jahr eine Coach, die mir hilft, so mit dem Thema Unternehmensstruktur, HR und solche Themen, weil ich bin ja das erste Mal jetzt Führungskraft, also ich habe das davor nicht gemacht. und hätte nicht gedacht, da kommen schon echt noch mal ein paar andere Themen auf einen zu. Und die hilft mir da wirklich ungemein. Das ist so aufgebaut. Wir machen immer so eine Jahresplanung. Am Anfang des Jahres, dann haben wir so Quartalsplanungen. Und dann hast du halt noch jede 2 Wochen so ein Check-in, wo du halt so Ad-Hoc-Themen besprechen kannst, was halt ultra hilfreich ist. Also finde ich krass, finde es richtig wichtig, sich coachen zu lassen, ja.
Mhm. Oder halt. Und wie hast du sie gefunden?
Ich habe voll lang nach einer guten Lösung gesucht. Ich war erst bei EO in dem Accelerator, also Entrepreneurs Organization, wer es nicht kennt. Und das war so ein Unternehmernetzwerk. Und die haben auch so ein Accelerator-Programm. Da war ich ein Jahr lang drin. Und ich fand das echt cool. Das war mir aber nicht ganz genug zugeschnitten auf das, was ich gebraucht habe. Also
Ja. Ich
war mir einfach so ein bisschen allgemein und wenig so auf mich fokussiert, weil ich wirklich nochmal Themen mehr besprechen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, boah, sowas Ähnliches, aber halt einfach nur für mich, weil man war halt immer in der Gruppe. Das fände ich eigentlich voll geil. Und dann habe ich tatsächlich von B-Drop, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die haben so ein Unternehmen für Mankaronik, Propolis und sowas auf so ein E-Kombi, voll krass skaliert auch mittlerweile. Mit denen habe ich ganz am Anfang zusammengearbeitet. Den habe ich quasi den Account aufgebaut. Und die haben dann gepostet, hey, sie arbeiten eben mit einer Coach zusammen, der Anna, Michel heißt die. Und dann habe ich so gedacht, okay, wenn die mit ihr zusammenarbeiten, dann bist du bestimmt ziemlich cool. Weil die haben es voll drauf. Also glaube ich irgendwie, dass die Coach schon auch cool ist. Die einfach mal angesprochen und es hat sich halt super angehört. Also die ist halt nicht so wischiwaschi, sondern die hat wirklich eine Struktur und das finde ich richtig cool. Mhm.
Das ist natürlich cool, weil so als, wie Patrick gesagt hat, wir tragen halt immer mal so die Fragen, die wir im Kopf haben, zusammen und sprechen drüber, aber wir haben jetzt keine Agenda, da ist keiner von uns beiden geht in den Lead und sagt, morgen oder nächste Woche sprechen wir über XYZ, sondern man trifft sich halt, wenn es mal was ist und ratscht mal kurz was aus und das hat natürlich deutlich mehr Hand und Fuß, was du da beschreibst, mehr Strategie.
Ja.
Beim Thema Strategie werden.
Ja, weil ich höre das von ganz vielen Solopreneuren, weil, Ann-Kathrin, zum Verständnis, du bist alleinige Gründerin, Geschäftsführerin von Strive.
Genau, ja.
Ja, und da ich halt ganz oft auch, Sarah, ne, da fehlt es halt oft an einem Sparringspartner oder auf Augenhöhe, sich zu kappeln, dass dadurch Energie entsteht, zu reflektieren, auch mal Nein zu hören.
Ja.
Du hast jetzt, ich weiß nicht, wie transparent du sein möchtest, diese Jahresquartalsplanung. Kannst du da mal was für uns rausziehen? Oder hast du da so einen Quick-Win für uns, die man dann nutzen kann?
Also wie die aufgebaut ist sozusagen, oder?
Ja, oder habt ihr da irgendwie so eine Art Plan, wie man dann bestimmte Ziele erreichen kann? Oder irgendwie so ein System, über das ihr dann da sprecht zum Beispiel?
Ja, genau. Also im Prinzip sind es OKRs. Also wir haben halt einfach einen Plan für bis 2027. Ich arbeite nach Gewinnzielen, nicht nach Umsatzzielen. Ich finde, es ist nämlich ein Fehler, nur auch Umsatz zu optimieren. Auch wenn es natürlich nach außen geil fürs Ego ist und so viele Mitarbeiter zu haben. Aber Ende kommt Spoiler halt im Unternehmertum eigentlich auf den Gewinn an und nicht auf den Umsatz. Deswegen haben wir Gewinnziele und davon abgeleitet dann eben eine Unternehmensstruktur, eine FTE, also Fixed Angestellte Anzahl, die abgeleitet ist, Kundenanzahl, die abgeleitet ist und Kundenumsatz, der halt quasi abgeleitet ist. Und dann machen wir eine Jahresplanung und da sind dann die Ziele natürlich quasi pro Jahr runtergebrochen und genauso sind die dann pro Quartal runtergebrochen und natürlich dann die Maßnahmen eben noch, wie man die Ziele erreicht. Also du musst ja im Agenturbereich eben den Umsatz irgendwie reinholen. Das heißt, du musst deine Sales-Prozesse ausbauen. Du musst den Umsatz irgendwie bedienen. Das heißt, du musst dein Fulfillment ausbauen. Und außerdem brauchst du noch ein paar andere Prozesse, so Hire-Prozess, um halt zum Beispiel, um die Mitarbeiter eben zu halten, Qualität hochzuhalten. Und das ist quasi da runtergebrochen, mit Zielen versehen. Und dann wird das wirklich auf die Woche genau runtergebrochen, was man machen muss. Und das finde ich halt geil. Weil so oft ist man halt im Doing drin und dann denkt man, scheiße, eigentlich müsste ich mich weiterentwickeln. Aber okay, dann gucke ich mir jetzt mal alles an. Dann hast du dir alles angeguckt, dann ist der Tag eigentlich vorbei und du hast auch gar keine Zeit mehr, irgendwas davon umzusetzen. Und am nächsten Tag geht es dann eigentlich genauso weiter. Und das hilft halt, so zu wissen, okay, wir nennen das Rocks und Sand. Was sind so die Rocks, die wir halt angeben müssen, an die großen strategischen Projekte und Pfeiler, die halt nicht im Tagesgeschäft untergehen dürfen. Und so gehen die halt auch nicht unter. Und dazu checken wir dann auch alle 2 Wochen ein.
Das heißt, du hast im Prinzip, weißt jetzt schon hypothetisch, was übernächste Woche bei dir auf der Agenda steht? Oder wird das immer wieder angepasst von Woche zu Woche?
Also ich verschiebe oft mal was von Woche zu Woche. ist halt so, ne? Aber deswegen muss ich manchmal was anpassen. Aber eigentlich weiß ich schon fürs ganze Quartal. Also die Planung geht wirklich pro Quartal für die unterschiedlichen Wochen. Und ich setze mich dann halt jede Woche hin und mache dann tatsächlich eine Wochenplanung. Also ich muss sagen, es hat auch Menge gebraucht, da hinzukommen. Ich bin jetzt nicht von Haus aus so strukturiert. Aber mittlerweile funktioniert es wirklich so ganz gut. Und ehrlich gesagt, man muss ja auch transparent sein, weil sonst fühlt sich jeder, der das hört, dann auch wieder irgendwie schlecht, wenn man es halt selber nicht kann. Jedenfalls geht's mir immer so.
Ja,
das
voll.
Ist natürlich auch nicht immer so. Also manchmal geht's bei uns auch drunter und drüber und dann kriege ich gar keine Rocks hin. So. Aber jetzt gerade zum Beispiel ist eine sehr gute Farbe.
Ja, sehr schön.
Sehr, sehr cool. Ja, ich muss ja auch immer dran denken, Sarah, du hast ja auch aus deiner Vergangenheit berichtet und bei mir war es ja auch so, als ich dann so die ersten Mitarbeiterinnen eingestellt habe, erst natürlich jemanden zu finden, der so den Anforderungen entspricht natürlich, wie ich da später darauf reagiert habe, kann ich das auch nochmal dann später erzählen, aber generell ja, man macht ja als Gründerin alles und selbst. Dann aber eine Person zu haben, eine Aufgabe zu übergeben und auch das Vertrauen zu haben, vielleicht auch schon innerhalb der Probezeit, weil Startup und alles. Was waren da so dein Vorgehen? Hast du dich dort auch coachen lassen? Oder wie bist du das Thema Führung für dich angegangen mit deinen ersten Leuten im Team?
Also wie ich das Vertrauen ja gewinnen konnte, meinst du? Oder,
ja, und auch dieser Effekt loszulassen, Aufgaben abzugeben, das kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten, war mit so das Schwerste für mich, dieses Lernen loszulassen,
ja,
natürlich im Positiven dann zu sehen, dass es auch wunderbar funktioniert, weil ich bin ja dann sehr fokussiert geworden auf viele hunderte Aufgaben und dann waren plötzlich ein Mensch, der sich auf 1-2 Aufgaben fokussieren konnte, ohne Ablenkung.
Ja, also es war nicht einfach, aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich kann so dieses Loslassen an sich fällt mir gar nicht so schwer. Was für mich mehr so das Ding war dann eine richtige Struktur zu geben. Also ich glaube, ich habe am Anfang sogar zu viel losgelassen. Also ich habe am Anfang dazu tendiert, erstmal die Leute einfach ins kalte Wasser zu schmeißen, mal zu gucken, wie können die schwimmen. Und dann, das war manchmal dann zu viel, habe ich dann gemerkt. Und dann habe ich gemerkt, du musst halt schon gescheite Strukturen dann dafür aufbauen. Und je junioriger die Leute halt sind, möglich nochmal, also umso bessere Strukturen aufbauen. Und was ich so gelernt habe, ist eben einen Verantwortungsbereich zu übergeben und das auch richtig zu incentivieren, diesen Verantwortungsbereich und einfach ein Zielbild vorzugeben, sodass sie, weil du kannst halt nicht nur die Einzelaufgaben übergeben, ohne ein Ziel zu übergeben, weil sonst machen die Leute, wenn dann meine Aufgabe irgendwie abweicht von der Jobbeschreibung, wissen sie nicht, was sie machen sollen. Deswegen ist es halt voll wichtig, so wirklich das Ziel einfach zu übergeben und zu sagen, was erreicht werden muss, um nochmal eigenes Denken mehr zu fördern, sag ich jetzt mal. Das finde ich wichtig und dann aber halt einen Rahmen zu geben, inhaltlich vor allem. Und wie wir das machen, ist, wir haben halt so eine In-House Academy, wo wir für jede Rolle eben so ein für jede Rolle ein Training, meine ich, haben, wo einfach inhaltlich die unterschiedlichsten, also Prozesse, Hacks und so weiter abgebildet sind.
Ich hatte das bei mir in meiner Redaktion auch tatsächlich, das waren die Tutorials, gab es für alles Tutorials. Und wenn ich heute vor der KI sitze, denke ich mir,
wo krass haben wir damals Zeit verbrannt im Vergleich zu dem, wie das heute geht, was wir Stunden verbracht haben. Also das war einer der Schritte, die ich dann auch gemacht habe, als das Team größer geworden ist, dass ich gesagt habe, es macht keinen Sinn. Bei dem ersten machst du die Einarbeitung, die sitzt neben dir, du zeigst was, dann nimmst du dir Zeit, da bist du aufgeregt, da ist das total toll und neu und super. Aber beim dritten, vierten ist es halt dann so, ich kann nicht jedes Mal, wenn jemand kommt, mich selber wochenlang immer wieder auf Abruf rausnehmen die ganze Zeit. Das geht nicht. Und dann haben wir uns irgendwann mal hingesetzt und haben die ganzen Prozesse aufgeschrieben. Wirklich so ganz oldschool damals noch so Word-Dokumente mit Screenshots. Was, wo, wann, wie, welcher Ablauf. Und wenn ich mir da heute denke, wie das mit KI geht, ist ein Video, fertig, Ende Gelände. Also das ist schon... Wie macht ihr das an, Katrin? Also wie sieht es bei euch aus, diese Leitfäden auch zu produzieren? Das finde ich jetzt irgendwie auch so ein bisschen spannend. So wenn jemand draußen sagt, ah, wenn die Ann-Kathrin sagt, das hilft so viel, wie mache ich das denn?
Ja.
Also wir nutzen da Learning Suite. Das ist einfach so ein Tool, da kannst du halt Videos kombinieren mit Text und Dokumenten und so. Das ist relativ teuer. Das ist bestimmt auch immer günstiger, aber ich bin so jemand, der braucht eine geile UX, sonst habe ich keinen Bock, in den Tools zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das im Ads Manager mache. Und ja, also das ist wirklich ein cooles Tool dafür. In der Vorbereitung ist es halt eine Mischung, ne, aus KI. Also was mir halt hilft, also früher habe ich das tatsächlich einfach komplett selber gemacht, ohne KI. Und dann ist es irgendwann gekommen, oh mein Gott, du kannst es ja auch einfach irgendwie ein bisschen mit ChatGPT machen. Und was da, finde ich, voll hilft, ist halt deine Gedanken zu strukturieren. Also, dass du halt eine geile Struktur bekommst, weil da verkopft man sich richtig krass, wenn man so Trainings erstellt sonst. Und das hilft mir, also da der KI dabei. Und dann manchmal halt auch so ein bisschen zu Recherchethemen. Aber jetzt für Media Buying Hacks oder so nutze ich nicht ChatGPT, weil, das ist einfach nicht so fundiert oft, was da rauskommt. Außer du machst natürlich einen guten Input, also eine gute Input-Seite oder so, aber jetzt einfach ChatGPT mal recherchieren lassen für Media Buying, das ist schwierig.
Nee, mir ging es jetzt tatsächlich auch eher so um das Zusammentragen, genau. Wie schnell das auf einmal geht, dass man halt eben nicht alles tippen muss, sondern im Prinzip da einfach runter diktiert. Und ja, das ist schon, da geht ja, schon, geht schon,
ist schon geil.
Ja, was ich ja auch liebe als Prozess, einfach auch dann bei so einer Learning Journey, das selber gesprochene Wort, wenn du ein Video aufgezeichnet hast oder ein Tutorial, das einfach nochmal verschriftlichen zu können, aus einer Checkliste zu bauen, weil dann ist ja dein eigenes Knowledge, das du dann halt wunderbar nochmal vielleicht noch besser snackable verpacken kannst zum Beispiel. Voll. Aber es ist ja deine DNA mit deinen Werten, mit der Art und Weise, wie ihr auch vielleicht Projekte, Kundinnen begleitet. Das finde ich halt mega, absolut.
Was?
Apropos nicht nur Kunden, wie ist es denn bei der Unternehmensgröße kleiner 10? Begleiten dich auch begleitet dein Team dich auch bei der weiteren Entwicklung? Also beziehst du die auch mit ein in deine erarbeiteten Ziele, also Gewinnziele zum Beispiel? Wird das klar, transparent intern kommuniziert, werden die mit eingebunden, wie kann man diese Ziele erreichen? Oder liegt das dann wieder, ist das allein Ann-Kathrins Verantwortung, das zu schaffen?
Also Gewinnziele teilen wir tatsächlich noch nicht.
Ja.
Aber wir haben andere Ziele, die wir teilen. Also jeder hat quasi eine Job Scorecard. Da ist ganz genau beschrieben die Rolle und das Zielbild halt für die Rolle. Zum Beispiel eine Kundenretention von mindestens 1,5 Jahren oder Kundenzufriedenheit von mindestens 4 bis 5 ja. Ist halt bei Account Managern. Wir fragen das dann halt ab monatlich bei den Kunden und natürlich auch die ROAS-Ziele oder die CPO-Ziele von den Kunden, also Effizienzziele quasi einfach auf den Kunden und Umsatzziele, also Kundenumsatzziele auf den Kunden, dass die erreicht werden müssen, tatsächlich zu 100%. Und solche Themen sind verzielt. Je nach Rolle ist es eben unterschiedlich.
Mhm.
Genau.
Ja. Wie findest du Leute, die gut zu dir passen? Weil es ist ja inzwischen nicht mehr so, dass du die Auswahl von 10 Qualifizierten hast, für eine Stelle von 10 qualifizierten Personen und die den einen aussuchen kannst, der am besten passt, sondern man ist ja da schon auch so ein bisschen verleitet zu sagen, ja, im Bauchgefühl sagt so, könnte schon was werden, mach mal jetzt mal, weil da ist kein anderer. Wie gehst du so im Hiring vor, um die richtigen Leute zu finden, die zu dir passen
Und wie lange suchst du vielleicht auch für so eine Stelle so im Schnitt? Weil die Leute sind ja, laufen ja nicht rum und warten auf dich.
Ja, leider nicht. Verstehe gar nicht, warum. Aber ein cooles Team. Nee, also wir bekommen auch tatsächlich ziemlich viele Bewerbungen. Also was wir haben eben, wir haben immer zwei Stellen gleichzeitig auf JoinLive, dauerhaft. Warum nur zwei Stellen, weil zwei unsere sind. Und dann gucke ich halt immer, okay, wo könnten wir als nächstes was kaufen? Was ist gerade so der Bottleneck? Und lass die einfach live. Und dann screene ich halt, ob sind da jetzt gute Bewerbungen dabei oder nicht. Und wenn wir wirklich konkret gerade einen Need haben, dann mache ich halt wirklich einen Bewerbungsprozess. Auch über Join. Und stelle dann eben, ja, die Stelle live. Das ist abgeleitet von der Job Scorecard. Haben wir dann quasi auch die Stellenausschreibung. Und dann haben wir eben einen definierten Hiring-Prozess. Also wir sind mittlerweile bei 3 Gesprächen, die wir mindestens machen mit den Bewerbern. Das erste ist so ein 15-Minuten-Screening-Gespräch, wo ich einfach mal anrufe und halt so frag, hey, also einfach abfrag, ob es irgendwie passt. Ne? Und manchmal merkst du echt schon im ersten Gespräch, ist nichts.
Okay.
Und dann brauche ich ja da auch keine halbe Stunde für blocken, weil so Bewerbungsprozesse natürlich extrem viel Zeit auffressen. Oder dem Bewerber passt dann da schon das Gehalt zum Beispiel nicht. Und dann ist es auch direkt raus. Also da filtern wir tatsächlich auch ziemlich stark vor. Dann haben wir so ein Culture-Fit-Gespräch. Also wir haben für uns, ich finde es jetzt immer so ein bisschen, ja, bla, also nach Blabla, aber wir haben für uns Werte ziemlich klar definiert. Und ich finde das auch extrem wichtig, diese Werte wirklich auch zu leben, weil ich merke, sonst passt es wirklich nicht, also auf Kundenseite oder halt auch auf Mitarbeiterseite. Und deswegen haben wir dann ein Culture-Gespräch, also fragen da quasi erstmal unsere Werte ab, also versuchen das rauszufinden. Dann muss ich sagen, bin ich auch noch nicht so richtig angekommen, wie man dann wirklich merken kann, ob jemand in die Culture so passt. Und dann, wenn das aber passt, haben wir ein fachliches Gespräch, wo wir dann halt einfach fachlich reingehen und da ist auch immer eine Case Study noch dabei. Und dann hoffen wir, dass es klappt. Einmal hat es nicht so gut gepasst. Da ist die Bewerberin dann tatsächlich nach, glaube ich, 3 Monaten bei uns gegangen, was super schade war. Wir hätten sie gerne weiterbehalten. Aber die restlichen 6 Mal hat es eigentlich ziemlich gut gepasst.
Genau. Guter Schnitt.
Ja. Wie ist es bei euch? Habt ihr da irgendwie noch einen weiteren Hack so?
Also ich habe keinen Hack, aber was ich für mich auch schmerzlich gelernt habe, ist, wenn der Bauch nicht 100% Ja sagt, dann ist es ein Nein. Das ist was ich echt schmerzlich gelernt habe. Tatsächlich bin ich da 2-mal dagegen gelaufen, weil ich damals nicht alleine entschieden habe. Also es war zwar am Ende, ich war die am Ende Ja oder Nein gesagt hat, aber es waren noch Leute, die mitgesprochen haben und dann haben wir gesagt, ja okay, vielleicht habe ich mich ja vertan. Okay, wenn die anderen die Person gut finden, dann probieren wir es halt. Und die 2-mal, wo ich gesagt habe, probieren wir es halt, wo mein Bauch nicht 100% Ja gesagt hat, waren tatsächlich dann am Ende auch Nein. Mhm. Also es hat dann auch am Ende gar nicht funktioniert. Was jetzt, wie du schon sagst, woher soll man es denn sehen? Ich meine, du hast ja nicht so viel Zeit mit der Person. Und das war so, das ist was für ich für mich mitgenommen habe. 100% Ja oder es ist Nein.
Das ist ja auch verstanden. Bei Kunden so. Ich finde voll, also und vor oft sind es dann so kleine Sachen, zum Beispiel bei Bewerbern. Finde ich, ist es ganz oft, wenn die dir im Bewerbungsgespräch oder Bewerbungsprozess langsam zurückschreiben, dann ist da kein Commitment
mehr. Ah, verstehe.
Das klingt so nach was total Banalem, aber das ist einfach ein Zeichen für, da ist nicht genug Commitment. Und deswegen ist sowas für mich echt mittlerweile eine Red Flag.
Okay.
Ich glaube, ich darf es jetzt sagen, weil es gibt ja keine Person mehr. Ich habe tatsächlich mal jemanden nach 3 Minuten oder weniger als 5 Minuten das Gespräch beendet, weil ich habt bei mir in der Redaktion gelüftet, mach das Fenster auf und sehe in den Innenhof und sehe die Person, die da ist. Und ich meine, ach, das könnte die Person sein, die ich jetzt gleich zum Gespräch erwarte. Es war 5 vor, dachte ich mir, ja, so typisch, man will halt da nicht zu früh da sein. Vielleicht wartet die Person noch und war am Handy und hat am Handy und war am Handy, dann war es 5 nach. Dann dachte ich mir, okay, ist doch nicht die Person, war es 10 nach. Dachte ich mir, okay, ist doch nicht die Person, um 12 nach klingelt und es war die Person. Und die hat einfach so unten halt im Hof am Handy war irgendwas anderes wichtiger als das Vorstellungsgespräch, für das die Person eigentlich pünktlich gewesen wäre. Das war durch. Die Nummer war vollkommen durch. Also ich darf das heute sagen, so AGG, da kommt jetzt, glaube ich, keiner mehr, weil keiner weiß, worum es. Du darfst das ja auch nicht sagen. Das ist das Nächste. Du musst da echt vorsichtig sein, wenn du zu demjenigen sagst, Entschuldigung, es hat sich erledigt. Sie stehen seit
10 Minuten unten vor der Tür, wenn ihre Zeit ihnen so viel wichtiger ist als meine, dann glaube ich, passen wir nicht zusammen, weil ich auch schon seit 10 Minuten ready bin und auf sie warte. Deswegen, aber das war für mich so ein Red Flag. Unpünktlichkeit. No mhm. way. Ich
ja,
habe bis heute nicht verstanden, was ja. da los war, wieso. Also ich konnte ja hören, dass es kein Notfall war. Ich stand ja drüber. Ich hatte ja die Fenster drüber auf. Also es war ja definitiv kein Notfall, wo man sagt, okay, da war es jetzt Alarm, dass die Person am Handy sein musste.
Ja, ich bin halt früher immer in so Bewerbungsgespräche reingegangen und ich habe so gedacht, okay, jeder ist halt wahrscheinlich so wie ich. Also jeder verhält sich so wie ich in Bewerbungsgesprächen. Und wenn ich früher reingegangen bin in Bewerbungsgespräche, ich hatte so Zettel am ganzen Tisch ausgebreitet mit Vorbereitungen. Ihr kennt mich, ja.
Crazy.
Komplett vorbereitet, jede Frage. Ich habe das geübt mit einer Freundin davor. Ich war halt immer richtig krass committed. Und ich habe halt irgendwie gedacht, dass es bei jedem auch so ist. Aber ich musste halt lernen, dass echt nicht jeder Bewerber wirklich committed ist. Also ich frage mich immer, warum man sich dann wo bewirbt. Aber nicht jeder will wirklich unbedingt das Gesicht. Auch wenn du zum Beispiel einen Fun Fact so ein bisschen. Ich stelle immer die Frage, was wäre der geilste nächste Job, den du dir vorstellen kannst? Also was wäre dein Job, der jetzt als nächstes kommt so? Und es ist voll oft nicht der Job, auf den sie sich bewerben. Und ich denke mir so, hä?
Das ist ja geil.
Warum? Also warum? Ja. Das ist krass.
Ja.
Ja. Ja.
Aber würdest du auch hören wollen, ich bewerbe mich auf deinen Stuhl?
nee, ich will halt hören. Es ist natürlich die Stelle, für die ich mich gerade aktuell bewerbe.
Ja, natürlich.
Also so, warum bewirbst du dich?
Ja, crazy. Aber, ja, also es ist ja eh so ein Phänomen. Ich meine, wir sind ja im Marketing schließlich und es geht um Attention, Aufmerksamkeit, in Erinnerung bleiben und daran halt auch so mit diesen Standard-Templates auch für Lebensläufe aufzuwarten und so. Ne? Also
ja.
Meine allererste Bewerbung habe ich bis heute auch eingeschweißt, habe ich dann doch selbstständig gemacht, aber war halt eine unglaublich geile Idee. Man hat halt mein Auge, meine Nase und den Mund gesehen nur, statt das ganze Bild. Und dann drunter stand immer, biete irgendwie einen guten Riecher, einen guten Blick und irgendwie ein fachliches Mundwerk für ihren Job oder irgendwie sowas, wisst ihr?
Süß.
Und hab das dann irgendwie so verpackt, na, war wie meine Schulpräsentation immer viel zu doll, aber hat halt gewirkt und ist ja auch der gleiche Gesprächsaufhänger, anstatt irgendwie die Frage, und hast du gut hergefunden? Ja, und ansonsten, Ann-Kathrin, auch zu deiner Frage an uns. Bei mir war es wirklich der Talentpool, also dass ich halt einmal geduldig war und habe einen Funnel gebaut durch Lehrtätigkeiten an Universitäten, hat dann da die hungrigen Werkstudierenden und habe ja daraus dann ein Traineeship entwickelt. Daraus sind dann irgendwann auch dann die Teams ins Spur gegangen, dann die Teamleiterin. Und die dann wiederum an Unis waren. Und das war dann auch gerade für die Agenturperspektive unglaublich spannend, wenn man die von Anfang an assimilieren konnte mit einer maximalen Agenturzugehörigkeit später. Es war auch ein sehr schöner Flow.
Cool.
Und, aber auch da habe ich dann gemerkt, wenn man größer wird als 10 Mitarbeiterin, geht es halt sehr viel um Transparenz, Kommunikation. Du baust Teamleiterstrukturen. Habe ich da auch coachen und begleiten lassen. Also einfach ein sehr großes Thema. Und ich liebe es, unglaublich, dir zuzuhören, weil ich mich da auch wiedererkenne und auch diese heißen Haircuts gehören einfach dazu. Aber so eine der wichtigsten Takeaways als Solopreneurin oder halt auch als Team ist diese Reflexion, sich coachen zu lassen. Ich finde, ich weiß nicht, sowohl im Privat- als Beruflichen finde ich immer noch dieses Therapeutische und dieses Coachen ist irgendwie immer noch nicht so etabliert, aber so wichtig.
Ja. Total. Ja.
Und gerade die Selbstständigkeit geht ja ins Private rein, geht ja gar nicht anders.
Ja, ich habe, wir haben ja vorher gesprochen, so von wegen, wir haben alle zu billig angefangen. Ich habe mit einem Unternehmensberater bin ich gestartet. Also ich hatte mehrere Wochen, Monate für die Gründung einen Unternehmensberater als Coach. Hätte ich den nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich noch mit der Hälfte von dem angefangen. Wo er dann gesagt hat, das ist kein Stundensatz, mit dem man arbeiten kann. Ich so, ja, sorry, ich komme so aus dem Angestellten-Lala-Land, keine Ahnung. Und er hat gesagt, nee, also Minimum das. Und dann war erstmal so ein Schluck. So ehrlich, das kann man verlangen und probiere ich es mal. Und die ist okay. Dann,
okay. Na, wenn man jetzt weiß, ne, wie mutig du mittlerweile geworden bist, Sarah.
Wertvoll, Patrick, wertvoll.
Ach, cool. Ey, Ann-Kathrin, ich liebe solchen Austausch. nochmal so zum Finale. Ich bin schon unglaublich inspiriert. Du hast ja letztendlich in Remote-Kultur rein gegründet, oder? Also wie ist da eure Kultur? Seid ihr 100% remote aufgestellt? Vielleicht das nochmal ganz kurz so zum Abschluss.
Ja, 100% remote. Das ist auch was, wo ich immer wieder so drüber nachdenke. Sollen wir das wirklich so weitermachen? Aber wir fahren einfach voll gut damit. Also bei uns, es funktioniert irgendwie einfach voll gut. So für mich funktioniert es richtig gut, für die Mitarbeiter funktioniert es gut. Sicherlich funktioniert es nicht für jeden gut, deswegen fragen wir das auch wirklich im Bewerbungsgespräch ab und auch fragen auch mehr Leute nach, ob sie schon mal remote gearbeitet haben, ob das jetzt wirklich in Ordnung für sie wäre. Aber für viele Mitarbeiter ist es halt auch voll der Vorteil. Bei uns haben halt 4 von 7 sogar Hunde. Das ist natürlich echt voll der große Vorteil für sie. Oder zum Beispiel eine Mitarbeiterin, bin jetzt halt auch voll geil, mal aus Spanien oder so zu arbeiten. Das ist bei uns auch kein Thema. Was nicht geht, ist mit Zeitverschiebung oder mit großer Zeitverschiebung zu arbeiten, weil wir immer noch ein Dienstleister sind. Und ich will jetzt nicht, dass sie von Bali am Strand arbeiten. Also, ja.
Ja.
Aber so eine gewisse Flexibilität, denen halt geben zu können, finde ich auch irgendwie richtig cool. Also ich bin auch selber in Kapstadt oft 3 Monate im Jahr und ich finde es auch geil, das halt so ans Team weitergeben zu können. Mhm. Also dass sie halt sowas auch machen können.
Voll.
Ich finde halt, je weniger dir dein Job bei deinen Lebensträumen im Weg steht, umso mehr hast du Bock drauf. Und wenn ich halt Bock auf Kapstadt habe, aber ich muss 3 Jahre Urlaub sammeln, um dann mir 5 Wochen Sabbatical zu erbetteln, dann verliere ich halt, glaube ich, irgendwann noch, also zumindest wenn ich jetzt von mir, wenn man wieder wieder schließt von sich auf andere, wenn ich von mir ausgehe, habe ich schon keinen Bock mehr. Also wenn ich das Gefühl habe, mein Job hält mich davon ab, meine Lebensträume zu verwirklichen, dann sind meine Prioritäten klar. Und ich glaube, das ist halt ein Riesenvorteil, den du schaffst an Katrin für die Menschen, dass zumindest die Grenzen sind weiter als jetzt im klassischen Bürojob, wo ich halt nun mal da hinfahren muss jeden Tag und sitzen muss jeden Tag.
Ja, wobei, Sarah, ganz kurz, ich bin ja Expertin für Paid Social und mein Lebenstraum ist es, mit Ann-Kathrin bei Strive arbeiten zu dürfen.
Ja,
absolut. Patrick hat kennenlernen.
Dann sprich den Vertrag fertig machen.
Ob du den Patrick im Budget hast.
Das ist egal. Stimmt,
der ist ja auch richtig viel wert, das war genannt, und viel wert geworden. was ich noch dazu sagen wollte, also ja, mir ist wichtig, so den Mitarbeitern das Horsitz oder dem Team halt das zu ermöglichen. Auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, ich möchte nicht den Fokus komplett da drauf legen, weil wir haben dann irgendwann, als wir so stärker den Fokus da drauf gelegt haben, echt nur noch so Bewerbungen bekommen, wo du denkst, boah, ehrlich gesagt, ich glaube, du willst eigentlich gerade nur vom Strand aus arbeiten und irgendwie ist dir egal, was du arbeitest. Und da habe ich halt echt gar keinen Bock drauf, weil für mich steht immer noch das Fachliche im Vordergrund. Und das ist auch das, was wir sein wollen. Wir wollen eine der besten Agenturen in DACH sein für Meta-Ads. Und wenn ich dann nur Leute habe, die einfach irgendwo in der Weltgeschichte rumtingeln wollen und es denen gar nicht um den Job und das Learning on the Job geht, so, dann, also das möchte ich nicht.
Ja, verstehe.
Deswegen positionieren wir uns auch nicht so stark in die Richtung, dass man halt remote arbeiten kann, weil das irgendwie echt ein Magnet für solche Bewerbungen ist.
Mhm. Verstehe. Ja, klar. Ja. Also ich muss sagen, Sarah, ich bin sehr, sehr inspiriert wieder. Vielen, vielen Dank dafür an Katrin. Du kennst unser Format natürlich. Du darfst dann das Format auch gebührend abschließen. Gerne mit einem Tipp, den du irgendwie angehenden Gründerinnen auf jeden Fall nochmal mitgeben möchtest. Von daher ganz lieben Dank.
Ja, ich sag auch vielen, vielen Dank, liebe Ann-Kathrin. Ich finde es großartig, dass du uns da so reinschauen lässt und auch so in deine eigene Lernkurve mitgenommen hast und nicht sagst, hey, ich weiß eh, wie es geht, schon immer, ihr Loser, sondern uns halt einfach so mitnimmst und sagst, hey, am Anfang war es so, das waren die Entwicklungen, das ist das, was ich gelernt habe, das ist großartig. Wenn ihr da draußen jetzt sagt, ja, ich will mehr lernen von Menschen wie Ann-Kathrin, dann, ja, wir haben da was für euch. Alle 14 Tage lernt ihr hier bei uns spannende Menschen, ihre Geschichten und deren Business-Tipps kennen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, folgt uns auf allen gängigen Podcast-Portalen oder bei YouTube. Und natürlich, finde ich, hat Ann-Kathrin und die Episode 5 Sterne verdient. Und wenn du das auch so siehst, dann hast du die Chance, die 5 Sternchen auch zu vergeben. So, jetzt Ann-Kathrin.
Ja, vielen Dank auch nochmal, dass ich da sein durfte. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Der Tipp zum Schluss ist einfach machen. Einfach mal anfangen und starten und mal gucken, wo die Reise hingeht und den Mut dazu haben.
Sagt Ann-Kathrin Edelhoff beim 121 Watt Podcast. 3, 2, 1.